Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 20. April auf Rabe. Heute dreht sich ein großer Teil unserer Sendung wieder einmal um diesen Mann.
I think that there'll be little change here. It'll go up. It'll get a little cooler. It'll get a little warmer like it always has for millions of years. It'll get cooler. It'll get warmer. It's called weather. I do believe in clean. You know, I've received, a lot of people don't know this, I've received many environmental awards, many, many environmental awards for the work I do. And I believe strongly in clean water and clean air. But I don't believe that what they say, I think it's a big scam for a lot of people to make a lot of money.
Donald Trump glaubt, der Klimawandel sei Betrug. Die steigenden Temperaturen hätten nichts mit der Erderwärmung zu tun, das sei einfach das Wetter. Naja, wenn es im April schneit, könnten wir dem US-amerikanischen Präsidenten fast glauben. Doch die Naturwissenschaft spricht eine andere Sprache. Es lohnt sich, genauer hinzusehen. Und das tun auch wir in unserer monatlichen Rubrik Trump Watch. Wir schauen uns die neuesten Ungeheuerlichkeiten in Amerika an und vergleichen Trump mit Roger Köppel, Geert Wilders und anderen Rechtsaußen-Rabauken. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zunächst hat Katrin Hiss die aktuellen Meldungen des Tages.
Gestern Mittwoch legten die Angestellten von Thermo Fisher in Écublens im Kanton Waadt ihre Arbeit nieder. Heute soll der Streik weitergehen. Thermo Fisher ist ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen. Die Direktion der Firma ist nicht bereit, die Gewerkschaft Unia an den Verhandlungen über den geplanten Arbeitsplatzabbau zuzulassen. Für die mehrheitlich gewerkschaftlich organisierten Angestellten ist dies nicht akzeptabel. Sie wollen nicht auf die Unterstützung der Unia verzichten im Kampf um ihre Arbeitsplätze. Die Belegschaft wehrt sich gegen die Pläne von Thermo Fisher, einen Teil der Produktion in die Tschechische Republik zu verlagern. Gut zwei Drittel der Arbeitsplätze wären von der Umstrukturierung betroffen. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé vermeldet einen Gewinnrückgang. Grund dafür sei die schwache Nachfrage nach Nestlé-Produkten in Nordamerika. Der Appetit nach Fertigprodukten lasse nach. Zuletzt stand Nestlé in der Kritik, weil sie in Somalia trotz anhaltender Dürre pro Stunde 50.000 Liter Wasser aus dem Boden pumpten. Dies, obwohl die UNO die Situation in Ostafrika die schwerste humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg nannte. Am Wochenende schaffte es Erdogan in der Türkei, die Türkei von seiner Unfehlbarkeit zu überzeugen. Das Verfassungsreferendum wurde am Sonntag von der Bevölkerung mit 51% angenommen. Die Opposition stellte daraufhin einen Antrag zur Annullierung des Referendums. Zu viele Ungereimtheiten kamen ans Licht. Wir haben im Info am Dienstag ausführlich darüber berichtet. Nun hat die türkische Wahlkommission die Beschwerde zurückgewiesen. Das Votum des Gremiums sei dabei mit 10-1 Stimme deutlich ausgefallen. Gestern Abend gingen deswegen einige tausend Menschen in Istanbul auf die Straße. In der Türkei ist die politische Macht nun also beim Präsidenten Erdogan konzentriert. KritikerInnen des Präsidialsystems sehen Demokratie und Menschenrechte in Gefahr. Gestern Mittwoch sind in Venezuela erneut hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Politik des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro zu demonstrieren. Dabei gab es mindestens 3 Tote und 150 Verletzte. Seit bald einem Monat ruft die Opposition zu Protesten auf. Dabei spitzt sich die Wortwahl der Beteiligten immer weiter zu. So rief die Opposition im Vorfeld des gestrigen Tages zur Mutter aller Demonstrationsmärsche auf. Präsident Maduro wollte dagegen die größte rote Flut, die man je gesehen hat, mobilisieren. Für den heutigen Donnerstag rechnen BeobachterInnen mit noch umfangreicheren Massenkundgebungen. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt leidet unter dem Ölpreiszerfall. Zudem besteht eine Lebensmittel- und Medikamentenknappheit. Der Internationale Währungsfonds IWF geht davon aus, dass die Inflationsrate in Venezuela in diesem Jahr rund 720% betrage. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag, tagsüber sonnig bei 12 Grad. Wer den ersten Tag des Rabefests in der Reitschule besuchen will, zieht sich besser warm an. In der Nacht fallen die Temperaturen auf unter 0 Grad. Am Samstag dann wechselnd bewölkt bei tagsüber um die 13 Grad. In der zweiten Partynacht des Rabefests dann trocken und um die 2 Grad plus.
Rabe Info.
Er befehligt den Raketenangriff auf Syrien, währenddem er den besten Schokoladekuchen der Welt isst. Er lässt eine Bombe nach der anderen fallen und nennt eine davon zynisch die Mutter aller Bomben. Er bedroht Nordkorea mit einem Flugzeugträger, der gar nicht in der Gegend ist. Donald Trump als US-Präsident, langsam haben wir uns daran gewöhnt, normal ist es aber noch lange nicht. Damit er auch nie wahrgenommen wird als Normalität der heutigen Zeit, ist es äußerst wichtig, dass wir Medienschaffenden dem US-Präsidenten weiterhin genau auf die Finger schauen. Lassen wir uns nicht ablenken von seinen wilden Tweets, den verstörenden Auftritten seiner engen Mitarbeitenden und den Berichten darüber, dass Trump mal wieder Golf in Florida spielt. Welche neuen Regelungen werden implementiert, ganz abseits vom Medienrummel? Welche Gelder werden gekürzt? Welche erhöht? Wer muss mit weiteren Einschränkungen rechnen? Wer wird bevorteilt im System Trump? Heute ist Tag 90 in der Trump-Präsidentschaft und wir werfen in unserer Rubrik Trump Watch einen Blick zurück auf den dritten Monat seiner ersten und vielleicht letzten Amtszeit.
22. März.
Die Bundesbehörde, welche unter anderem verantwortlich ist für den Schutz des Präsidenten, der Secret Service, beantragt eine Erhöhung des Budgets um 60 Millionen Dollar. Zum Vergleich, die Stiftung Judicial Watch erklärt, der Schutz von Barack Obama und seiner Familie habe 85 Millionen Dollar gekostet. In 8 Jahren.
23. März.
Interne Pentagon-Papiere zeigen, Donald Trump wünschte sich zu seiner Amtseinführung eine Militärparade à la Nordkorea. Anscheinend konnten Mitarbeitende des Transition-Teams Trump dann überzeugen, dass dies keine so gute Idee sei. Unter anderem, weil die Straßen Washingtons Schaden davon tragen würden.
26. März.
Es scheint wie ein sarkastischer Witz, ist jedoch ernst gemeint. Der Sender Fox News bringt als Breaking News, dass Trump sein Wochenende im Weißen Haus verbringt und nicht, wie ansonsten üblich, auf seinem Grundstück Mar-a-Lago in Florida. Fox News gilt als strikt konservativ und steht immer wieder in der Kritik für unsachlichen Journalismus. Würde man den Wikipedia-Eintrag zu Fox News Controversies ausdrucken, so wäre dieser 22 Seiten lang.
27. März.
Bei der National Convention der Republikaner im letzten Juli versprach Trump noch, er werde LGBTQ-Menschen schützen.
As your president, I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens from the violence and oppression of a hateful foreign ideology. Believe me.
Im Wahlkampf damals war ihm diese demografische Gruppe offensichtlich wichtiger als heute. Der Präsident unterschreibt ein Dekret, welches Firmen in Zukunft ermöglicht, Angestellte aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Gender-Identität zu diskriminieren. Künftig müssen Firmen, welche Staatsaufträge ausführen, nicht mehr beweisen, dass sie Diskriminierungsschutzgesetze einhalten.
28. März.
Der Ölkonzern ExxonMobil bittet Trump, das Pariser Klimaabkommen auf keinen Fall aufzukündigen. Präsident Obama hatte den Klimavertrag im letzten Herbst unterzeichnet. Trump leugnet den Klimawandel. Seiner Meinung nach schränken Regulierungen die Wirtschaft zu sehr ein, weswegen er die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens rückgängig machen will.
You know, they used to call it global warming. They've had many different, they call it extreme weather. They always change the name to encapsulate everything. The problem we have is our businesses are suffering. Our businesses are unable to compete in this country because other countries aren't being forced to do what our businesses are being forced to do. And it makes us non-competitive, which is something that I feel very strongly about. And I feel that it puts us at a great economic disadvantage for jobs and other things.
Dass sich nun ausgerechnet ExxonMobil an den Präsidenten wendet mit der Bitte, das Klimaabkommen nicht zu verlassen, ist an Absurdität kaum zu übertreffen. Der Ölkonzern steht selbst immer wieder in der Kritik für seine Geschäftspraktiken. So investierte ExxonMobil rund 16 Millionen Dollar in ein Netzwerk, welches wissenschaftliche Erkenntnisse verschleiern sollte und ist immer wieder verantwortlich für Ölkatastrophen. Übrigens langjähriger Chef von ExxonMobil ist der Außenminister von Donald Trump, Rex Tillerson.
29. März.
Wir kommen zu einem weiteren Kapitel in der Erzählung «Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen». Wir erinnern uns, im Wahlkampf wirft Donald Trump immer wieder Hillary Clinton vor, sie habe in der Zeit als US-Außenministerin über einen privaten Server E-Mails mit vertraulichem Inhalt versendet. Nun startet die Anwaltskammer von Oklahoma jedoch ein Verfahren gegen Scott Pruitt, den Leiter der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA. Dieser habe in seiner Zeit als Generalstaatsanwalt in Oklahoma einen privaten E-Mail-Account verwendet. In der Kongressanhörung vor seiner Bestätigung zum Leiter der EPA hatte er diesem Vorwurf widersprochen. Bestätigt sich der Verdacht, so hätte Scott Pruitt Meineid begangen.
Und wem diese Geschichte bekannt vorkommt, liegt richtig. Anfang März veröffentlichten Medien aus Indianapolis Dokumente, die zeigen, dass auch Trumps Vizepräsident Mike Pence einen privaten E-Mail-Account benutzte, um sensible Geschäfte zu diskutieren. In seiner Zeit als Gouverneur von Indiana.
30. März.
Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet, dass Donald Trumps Investmentgesellschaft der Deutschen Bank rund 300 Millionen Dollar schuldet. Die Firmen gehören nun zwar Trumps Söhnen, doch er selbst bürgt für die Rückzahlungen der Kredite.
Um was für Kredite handelt es sich denn da? Und warum begleicht Trump seine Schulden nicht einfach?
Donald Trump hat mit Hilfe der Deutschen Bank verschiedene Immobilien finanziert, unter anderem ein Golfresort in Miami, in welchem früher die von ihm organisierten Miss America-Wahlen stattfanden. Für die Deutsche Bank ist die Situation äußerst unangenehm, denn eigentlich müsste sie nun die Immobilien des Präsidenten pfänden. Sie versucht nun durch Umstrukturierungen der Kredite Druck aus dieser Geschichte zu nehmen. Dass es um Trumps Zahlungsmoral nicht gerade gut steht, ist lange bekannt. Viele Handwerkerinnen, Bauarbeiter und KMUs klagen über unbezahlte Rechnungen. In 3 Jahrzehnten soll Trump deswegen mehr als 3.500 Mal verklagt worden sein. Der britisch-amerikanische Satiriker John Oliver kommentiert dies folgendermaßen.
3500 lawsuits. That is unprecedented for a presidential nominee. In fact, if each lawsuit involving Trump were the basis of an episode of Law and Order, they could sustain all 456 episodes of the original, all 389 episodes of Law and Order SVU, all 195 episodes of Law and Order Criminal Intent, and all 22 episodes of Law and Order LA, as well as every episode of The Practice, Ally McBeal, LA Law, Boston Legal, Night Court, The Good Wife, Matlock, JAG, Perry Mason, Judging Amy, The Guardian, The Public Defender, Owen Marshall, Counselor at Law, Harry's Law, Courthouse, Suits, Family Law, Sweet Justice, 1971's The DA, 2004's The DA, Reasonable Doubts, Damages, Shark, The Defenders, The Paper Chase, Head Cases, Judge for the Defense, and all 3 episodes of NBC's First Years, and at that point you're still missing one lawsuit, but you've also basically run out of television shows about lawyers, meaning Trump's lawsuits exceed the limits of the fucking genre.
31. März.
Trump erklärt den April als den Sexual Assault Awareness Month. Vielleicht könnte er dabei gleich bei sich selbst anfangen. Alleine im vergangenen Jahr haben 12 Frauen ihn des sexuellen Übergriffes beschuldigt.
War wohl der 1. April-Scherz von Donald Trump.
4. April.
Die Plattform für investigativen Journalismus ProPublica veröffentlicht ein Statement eines Trump-Anwaltes, wonach der Präsident jederzeit Geld von seiner Investmentgesellschaft beziehen könne.
Diese hatte er zwar zu Beginn seiner Präsidentschaft seinen Söhnen überschrieben, im Versuch, so Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Wie ProPublica berichtet, hat Trump aber im Vorfeld dieser Übergabe sozusagen die Statuten seiner Investmentgesellschaft so verändert, dass er stets Zugriff hat auf das Geld, welches sie einbringt.
5. April.
Gut 220 amerikanische Städte werden ihren Anschluss an das nationale Eisenbahnnetz verlieren. Grund dafür ist eine massive Budgetkürzung durch den Präsidenten. Brisant ist dabei, die betroffenen Gegenden liegen vorwiegend im mittleren Westen und Süden der USA. Die Gegenden also, die durch ihren Unmut gegenüber dem Establishment der Küstengebiete Trump überhaupt erst ins Weiße Haus gebracht haben.
8. April.
Trump erlaubt es JägerInnen in Alaska, Bären auch im Winterschlaf zu erschießen.
12. April.
Medien machen bekannt, dass Donald Trump Strafzölle verhängt auf Stahl aus Europa. Die Idee dahinter? Unternehmen in den USA sollen amerikanische Stahlproduzenten bevorzugen. BranchenkennerInnen sagen jedoch, dass in den USA gefertigte Produkte nicht mithalten können mit der europäischen Qualität.
Amerika wohl nicht first.
13. April.
Das amerikanische Männermagazin Esquire veröffentlicht einen ausführlichen Artikel über 214 Menschen, welche bei Protesten am Tag der Amtseinführung verhaftet wurden und nun, gut 3 Monate später, immer noch in Untersuchungshaft sitzen.
Seit 3 Monaten in Untersuchungshaft, das ist eine lange Zeit. Bei der Demonstration, an welcher diese Menschen teilnahmen, kam es zu nicht sehr schwerwiegenden Sachschäden. Einige Fenster wurden eingeschlagen, ein Polizist wurde leicht verletzt. Aufgrund dieser Vergehen sollten die Verhafteten eigentlich bald freikommen, respektiv sobald die Gerichtsverhandlung durch ist.
Könnte man denken, dass dies in einer sogenannten Demokratie so funktioniert. Dem ist aber nicht so. Alle Verhafteten verweigerten die Aussage, respektive stritten ab, beteiligt gewesen zu sein an den Vandalenakten. Die Polizei und auch die Regierung geben offen zu, dass wohl kaum jemand unter den Verhafteten Sachbeschädigungen begangen hat. Trotzdem sollen sie bis zu 10 Jahre ins Gefängnis wandern. Ebenso erläutert der Bericht, dass Abgeordnete in 18 Bundesstaaten Gesetze eingeführt haben, welche es erlauben, Menschen, welche an friedlichen Protesten des zivilen Ungehorsams teilnehmen, viel stärker zu belangen. So könnte zum Beispiel eine Sitzblockade zukünftig als Verbrechen behandelt werden.
14. April.
Die englische Menschenrechtsorganisation Air Wars berichtet, die USA habe im März in Syrien und im Irak mehr ZivilistInnen getötet als jemals zuvor. Über 5000 Menschen seien im letzten Monat den amerikanischen Angriffen zum Opfer gefallen. Trump versuche wohl sein Versprechen, to bomb the shit out of ISIS, in die Tat umzusetzen. Allerdings treffe es oft die Falschen.
15. April.
Präsident Trump macht sich bereits jetzt Gedanken zu seiner Wiederwahl 2020. Schon jetzt gibt es einen Fonds, der für seine nächste Kampagne Geld sammelt. Wie das Wall Street Journal berichtet, sind daraus nun bereits $500,000 an Geschäfte geflossen, welche Trump gehören. Restaurants, Hotels oder Golfclubs. Kein geschickter Schachzug, wenn man bedenkt, dass Trump immer wieder beteuert, sich als Präsident von seinen eigenen Geschäften zu distanzieren.
18. April.
Donald Trump will das sogenannte Johnson Amendment aufheben. Dieses besagt, dass gemeinnützige Organisationen sich nicht in Politik einmischen dürfen, zum Beispiel durch Spenden für bestimmte PolitikerInnen oder durch Werbung für den von ihnen favorisierten Kandidaten.
Warum setzt sich Trump für ein solches Anliegen ein?
Die Absicht hinter einer solchen Gesetzesänderung ist klar. Die unglaublich finanzkräftigen Kirchen der USA sollen super effektive Lobbygruppen für die Republikaner werden. Ihr Geld soll in die Wahlkämpfe fließen, gleichzeitig sollen Geistliche von der Kanzel herab ihre Schäfchen überzeugen dürfen, dass konservative, homophobe Abtreibungsgegner die richtigen sind für ein politisches Amt.
Bevor wir nun das Phänomen Trump in den internationalen Kontext rechtsradikaler Strömungen setzen, beglückt uns der Bold Piano Guy mit dem Trump Administration Song. Und dieser Mann ist sicher kein braves Schäfchen. Wer den Text dieses Stücks nachlesen will, kann das in unserem neuen Beitrag unter www.trumpwatt.ch nachschauen. Also einfach Trump Watch und dann ein Pünktchen zwischen dem T und dem CH.
Everything about my administration is spectacular, including the security price. Well, that might seem a bit steep, but it's worth it. Look at what I'm giving you. Shredded Nation, devalued education. Got a wall and then a bridge to sell you. Narcissism, anti-Semitism, winning an election at a bed of fears. Chrissy Kellyanne is always doing what she can to make a hero of her man, a propaganda serenade. Seria, hysteria, can bury all the very unappealing calling numbers so I make the grade. Spicifiers, environment deniers, and the media, I'll just expel you. Nuclear jitters, early morning twitters, Yemen was a lemon in a trail of tears. Look at Michael Quinn, now Russia really did admit he'll have to take it in the chin. He's really been a bumpy ride. Manning is a cannon, a banning, clanning, clanning, banning. Any man who's tenner than a white man's high. Any drama, blame it on Obama. If you wanted more with this, I'll tell you. 2020, I guarantee you plenty. Go into the polls, I said it, go into the polls, I said it, go into the polls, give me four more years. Shredded Nation, devalued education. Got a wall and then a bridge to sell you. Narcissism, anti-Semitism, winning an election at a bed of fears. Chrissy Kellyanne is always doing what she can to make a hero of her man, a propaganda serenade. Seria, hysteria, can bury all the very unappealing calling numbers so I make the grade. Spicifiers, environment deniers, and the media, I'll just expel you. Nuclear jitters, early morning twitters, Yemen was a lemon in a trail of tears. Look at Michael Flynn, Russia really did a minute, let them take it on the chin, it's really been a bumpy ride. Bennett is a cat, a man, a penny, clinic, plenty, penny, any man is standing in a white man's hide. Any drama, blame it on Obama. If you want any more with this, I'll tell you. 2020, I guarantee you plenty. Go into the polls and send it, go into the polls and send it, go into the polls and give me four more years.
Rabe Info.
Wir haben nun über die einzelnen Ereignisse des letzten Monats gesprochen. Wenn wir das Phänomen Donald Trump betrachten, kommen wir aber nicht drum hin, ihn auch in den Kontext einer aufstrebenden rechten oder rechtsextremen Bewegung in der ganzen Welt zu stellen. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Fremdenfeindlichkeit. Das ist ja nicht nur bei Trump ein praktisches Propagandamittel, oder?
Ja, ich würde sogar behaupten, das ist das verbindende Element aller dieser sogenannten rechtspopulistischen Strömungen. Die Angst vor dem Fremden zu schüren, das gehört seit Jahrhunderten, wahrscheinlich sogar seit Jahrtausenden zu einem praktischen Propagandamittel der Menschen, die nach Macht streben oder ihre Macht erhalten wollen. Unterscheiden tut sich diese Fremdenfeindlichkeit nur lokal. Und dazu zähle ich jetzt auch Rassismus und Diffamierung von einheimischen Minderheiten. Funktionieren tut sie überall mehr oder weniger gleich. In Osteuropa fokussieren sich die Rechten auf die Minderheit der Roma. In Deutschland, Holland, Frankreich, Dänemark und in der Schweiz sind es Muslime und Musliminnen. In den USA die Menschen aus Lateinamerika und seit dem 11. September 2001 ebenfalls Muslime. Es sind Menschen, deren Kultur nicht in allen Punkten der Kultur der dominierenden weißen christlichen Gesellschaft entsprechen. Oft sind die Betroffenen der Attacken Menschen, die entweder zum ärmeren Teil der Bevölkerung gehören und oder keine Bürgerrechte haben, weil sie erst vor kurzem ins Land migriert sind. Folglich ist es für sie nicht immer so einfach, sich gegen Vorwürfe zu wehren. Also wenn sie zu Sündenböcken gemacht werden, zum Beispiel indem ihnen die rechten Politiker und Politikerinnen vorwerfen, sie seien verantwortlich für eine wachsende Kriminalität.
Oder sie nehmen den Einheimischen die Jobs weg. Oder, früher im Mittelalter, sie würden die Brunnen vergiften. Jetzt gibt es aber bei Trump und Co. auch eine andere Art der Fremdenfeindlichkeit, nämlich die geschürte Angst vor dem Einfluss supranationaler oder internationaler Organisationen, NATO, UNO, EU, um nur einige zu nennen.
Oder der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, der aktuell von der rechten Schweizer Volkspartei SVP unter Beschuss genommen wird. Das ist tatsächlich ein weiteres verbindendes Element dieser Bewegungen. Trump flucht über das internationale Militärbündnis NATO, weil es den USA zu viel kosten würde. In Europa, sowohl bei Mitgliedern als auch bei Außenstehenden, heißt der Bösewicht EU. Die westeuropäischen Rechtsaußenparteien fordern den Austritt aus der Europäischen Union, zum Teil sogar mit Erfolg, wie wir in Britannien gesehen haben. In Osteuropa, zum Beispiel in Polen oder Ungarn, also in Ländern, die wirtschaftlich stark von der EU profitiert haben, fordern sie mehr Autonomie und wollen die nationalstaatliche Souveränität über EU-Recht stellen. Diese Länder weigern sich ja zum Beispiel sehr erfolgreich dagegen, mehr geflüchtete Menschen aufzunehmen. Diese feindselige Haltung gegenüber supranationalen Organisationen grenzt meiner Meinung nach die Rechtsaußenparteien von den gemäßigten Rechten ab. Vielerorts haben die Mitte-Rechtsparteien zwar die fremdenfeindliche, vor allem ausländerfeindliche oder islamophobe Rhetorik der Rechtsextremen bis zu einem gewissen Grad übernommen, sie stehen aber weiterhin positiv zur UNO, zur NATO oder zur EU.
Die Rhetorik unterscheidet sich aber schon. Bei den bürgerlichen Mitteparteien kommt die Fremdenfeindlichkeit meist viel subtiler daher, auch rechtlich gesehen. Rechtsaußen hingegen geht da viel weiter und ist manchmal offen rassistisch. Die SVP wurde vor einer Woche vom Bundesgericht verurteilt wegen Rassendiskriminierung, weil sie mit dem Slogan «Kosovaren schlitzen Schweizer auf» eine Inseratenkampagne geführt hat.
Ja, das stimmt. Rechtsaußen nimmt da weniger ein Blatt vor den Mund. Geert Wilders in Holland benutzt sogar die Rechtslage für seine Propaganda. Er wurde verurteilt wegen Volksverhetzung, weil er die marokkanischstämmige Bevölkerung der Niederlande diffamiert hatte. Das schlachtete er im jüngsten Wahlkampf schamlos aus. Als Verstoß gegen die freie Meinungsäußerung. Political Correctness ist das passende Schlagwort. Gerne brüsten sich Rechte, auch Donald Trump, wie politisch inkorrekt sie seien. Die Political Correctness wird dann gerne wieder den sogenannten Intellektuellen und Eliten angelastet, die damit den armen, mündigen Bürgern und Bürgerinnen das Maul stopfen wollten.
Sprechen wir doch einmal über die Gattinnen der Rechtsaußen-Galionsfiguren. Das sind ja oft Frauen aus dem mehr oder weniger fernen Osten. Verheddern sich die Rechten da nicht in große Widersprüche? Einerseits kämpfen sie gegen das Fremde und selber heiraten sie Migrantinnen. Trump und seine Slowenin Melania, Wilders und die Ungarin Christina Marfay oder SVP-Verleger Köppel und die Vietnamesin Bich Thien.
Auf den ersten Blick scheint das tatsächlich widersprüchlich. Auf den zweiten Blick jedoch ist das kein Problem. Im Gegenteil, es nützt den Rechtsaußenpolitikern vielleicht sogar. Sie können sich dann gegen den Vorwurf wehren, sie seien Rassisten. Sie können ihre Fremdenfeindlichkeit herunterspielen mit den Worten: «Schaut mal, ich bin gar nicht so fremdenfeindlich, wie das die bösen Linken und Medienschaffenden immer behaupten.» Dann doppeln sie nach und behaupten, sie seien ja nicht gegen alle Fremden, sondern nur gegen die, welche sich schlecht benehmen und sich nicht an die weiße christliche Leitkultur anpassen wollten. Und sie können die Frauen auch für ihre Politik instrumentalisieren. Roger Köppels Frau zum Beispiel, Bich Thien, die als Kind in die Schweiz geflüchtet war, machte gerade bei der Grossbank UBS Karriere, als sie den SVP-Propagandamann kennenlernte. Als die beiden dann Kinder hatten, schied Frau Köppel aus dem Berufsleben aus. Das wiederum benutzt Herr Köppel nun für seine Propaganda gegen eine frauenfreundlichere Familienpolitik. Kommt hinzu, viele Wähler und Wählerinnen der rechten Parteien haben selber eine Migrationsgeschichte. Schon nur deshalb, weil das wohl fast jeder und jede sowieso hat. Sie sehen keinen Widerspruch, weil das Fremde, das sind ja immer die anderen.
Und einen anderen, den haben wir auch hier. Es ist Zeit für die Kurzkolumne unseres Trump-Verstehers.
Was die nicht alles schwafeln, die Linke da, die Gutmünschen. Die, die das Gefühl haben, sie würden alles verstehen. Ich bin überzeugt, der Trump, der macht die Sache schon gut. Zum Beispiel das mit dem Klimawandel. Ich finde es super, dass der Trump etwas macht für den Klimawandel. Schon nur gerade gestern zum Fenster rausgeschaut und schneit es wieder hier im April. Dabei habe ich mich gefreut, dass es hier endlich früher Sommer wird. Weil dann müssen wir nicht mehr ins Ausland in die Ferien. Zu diesen Ausländern, wo alles dreckig ist und das Essen nicht gut. Da können wir hier in der Schweiz bleiben, hier schön in der Sonne paddeln, im Sand liegen. Ich freue mich, wie es endlich ein bisschen wärmer wird. Darum bin ich froh, dass der Trump dafür sorgt, dass die Erderwärmung wirklich auch stattfindet.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 20. April auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Infos, Fotos, Videos und weiterführende Links. Einer dieser Links führt euch direkt zu den bisherigen Trump-Watch-Sendungen, nämlich www.trumpwatch.ch oder einfach Trump-Watch in den Browser schreiben und ein Pünktchen zwischen dem T und dem CH machen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag wie immer um 11, dann unter anderem mit einer akustischen Kolumne der Autorin und stolzen Burka-Trägerin Sandra Kühnzi. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Wir sehen uns am Rabefest am Freitag oder am Samstag. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.